Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich habe Bekannte, die schon einberufen worden sind, also die schon Einberufungsbefehle zugeschickt bekommen haben.
Seit 4 Wochen läuft Russlands Rekrutierung, nicht ohne Protest und Unmut.
Ich bin dafür, dass nicht nur unsere jungen, schönen Männer und unsere Väter wie meiner mobilisiert werden, sondern auch Kinder von Abgeordneten, die eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen und im Moment irgendwo ruhig am Pool chillen. Du siehst es immer auf Instagram, dass es ihnen da gut geht. Und deswegen bin ich für Gerechtigkeit.
Vorwürfe einer Moskauerin, die nicht einverstanden ist, wie die Einberufung neuer Soldaten für den russischen Krieg in der Ukraine läuft. Mehr als 222.000 Reservisten sollen inzwischen eingezogen worden sein. Einige Tausend sind auch schon an der Front, hat Russlands Machthaber Putin am Wochenende gesagt. Und innerhalb der nächsten 2 Wochen soll die Teilmobilmachung abgeschlossen sein. Wie verändert dieser Prozess die Russische Föderation? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin André Zanto, hi, und bei uns ist Gesine Dornblüt zu Gast, unsere ehemalige Moskau-Korrespondentin, die sich weiterhin intensiv mit Russland beschäftigt. Hallo.
Hallo.
Gesine, als Wladimir Putin die Teilmobilmachung am 21. September angekündigt hat, da gab es ja landesweit kleinere Proteste. Laut Bürgerrechtlern wurden mehr als 1.000 Menschen festgenommen. Wie ist die Stimmung denn jetzt?
Es gibt kaum noch öffentliche Proteste, die wahrnehmbar sind. Was es gibt, sind zahlreiche Anschläge oder Anschlagsversuche auf die Kriegskommissariate, wie das in Russland heißt. Also wir würden sagen Wehrersatzämter. Es gab mindestens 70 in ganz Russland, die Hälfte seit Bekanntgabe der Mobilmachung. Und dann ist aber die Tendenz, denke ich, statt Protesten, dass es eine große Fluchtwelle gibt. Nach wie vor versuchen Männer im wehrpflichtigen Alter Russland zu verlassen. Es gab jetzt eine etwas kuriose Meldung sogar, dass mehr als 20 junge Männer mit einer Yacht nach Südkorea gefahren sind. Also jeder versucht irgendwie davonzukommen. Und parallel versuchen die Behörden aber Anreize zu bieten. Und das funktioniert auch teilweise. In den ärmeren Regionen zum Beispiel bekommen Familien, bei denen der Ernährer eingezogen wird, in Sachalin im fernen Osten zum Beispiel 5 Kilogramm Fisch und in Tuwa in Südsibirien einen Hammel.
Also das sind Anreize. Es gibt aber auch Rückschläge, das haben Sie erwähnt, die Anschläge. Und da gab es auch einen Vorfall jetzt am Wochenende auf dem Rekrutenübungsplatz nahe Belgorod. Mindestens 11 russische Soldaten sollen da erschossen worden sein. Was war da los?
Ja, so genau wissen wir das gar nicht. Laut offiziellen Angaben haben 2 Bürger aus, wie es heißt, GUS-Staaten das Feuer eröffnet. In Telegram-Kanälen heißt es, es sei ein Tadschike und ein Aserbaidschaner gewesen. Die Motive sind unklar. Augenzeugen berichten, es hätte einen religiösen Streit gegeben. Und zwar habe der Ausbilder gesagt, es handle sich um einen heiligen Krieg, woraufhin die beiden Männer, Muslime, gesagt hätten, nein, ein heiliger Krieg, der geschehe nur gegen Ungläubige. Und dann ist das Ganze eskaliert. Es soll laut Augenzeugen noch sehr viel mehr Tote geben. Ganz transparent ist das alles nicht, aber ich denke, der Vorfall zeigt einfach, dass die Mobilmachung also alles andere ist als eine geregelte Vorbereitung und ein geregeltes Einziehen von Wehrpflichtigen und von Reservisten.
Ja, und die Frage ist ja auch, welcher Nationalität die Leute dann sind, wenn sie sagen, Menschen aus den GUS-Staaten. 220.000 Männer sollen inzwischen laut Machthaber Putin rekrutiert worden sein. Es gab ja zuletzt auch Meldungen, dass Männer in Moskau vor U-Bahnhöfen angesprochen wurden. Was lässt sich denn sagen, woher der Großteil dieser Männer stammt?
Also zu diesen Menschen aus anderen Republiken nochmal. Es ist offensichtlich so, dass Gastarbeiter auch in Russland zurzeit angesprochen oder gezielt weggeholt werden und an die Front geschickt werden. Es gab im September die Meldung, dass Präsident Putin einen Erlass ausgestellt habe, wonach die Männer, die sich freiwillig bei der Armee melden, dann schnell und unkompliziert die russische Staatsbürgerschaft bekommen. Das ist aber offenbar nur eine Variante. Zurzeit läuft es so, dass offensichtlich in Russland und insbesondere jetzt in Moskau und St. Petersburg einfach die Behörden darauf aus sind, vorgegebene Quoten zu erfüllen. Diese Quoten, die sind regional unterschiedlich und zurzeit ist es so, dass gerade in den großen Städten wirklich ohne Rücksicht auf die Kriterien, die vorgegeben sind, also bis 35 Jahre, dass wirklich jeder Angst haben muss, geschnappt zu werden und an die Front geschickt zu werden. Und die Zahlen, die kursieren, die angeblichen Zielvorgaben, die gemacht wurden, Verteidigungsminister Shoigu sprach ja mal von angeblich 300.000 Menschen, die eingezogen werden sollten, von insgesamt angeblich 25 Millionen Reservisten. Diese Zahlen, diese Vorgaben sind auch mit größter Vorsicht zu genießen. Der Menschenrechtler Sergei Krivenko von der Gruppe Bürgerarmee Recht sagte kürzlich im YouTube-Kanal des Fernsehsenders Dost:
Das ist keine Teilmobilmachung, sondern schlichtweg eine Mobilmachung. Was der Verteidigungsminister gesagt hat, das ganze Gerede von den 300.000 und dass das nur 1% aller Reservisten seien, haben wir von Anfang an als einen Fake betrachtet, als einen Versuch, die Bevölkerung zu beruhigen, in der Art, euch betrifft das nicht, aber wir sehen ja jetzt, dass praktisch jeder einberufen werden kann.
Soweit also Sergei Krivenko, der Menschenrechtler aus Russland. Und diese Einschätzung teilen viele andere Experten. Es ist gut möglich, dass mittlerweile auch mehr als die 220.000 Reservisten, von denen Wladimir Putin am Wochenende sprach, dass weit mehr Reservisten inzwischen eingezogen worden sind.
Es gab ja auch Berichte über Proteste aus der sehr armen Teilrepublik Dagestan, wo vor allem Muslime leben, dass das auch ein Schwerpunkt der Rekrutierungen war. Was können Sie dazu sagen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass die armen Regionen besonders betroffen sind. Das hat nicht so unbedingt was mit der Religion zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass die ethnischen Minderheiten in Russland insbesondere in armen Regionen leben, was natürlich auch was mit Benachteiligung zu tun hat. Und Rechercheure vom Conflict Intelligence Team, das ist eine Gruppe, die offizielle und öffentlich zugängliche Daten rund um das Militär auswertet. Diese Gruppe hat ausgerechnet, in welchem Verhältnis Armut und Einberufung stehen. Und ich will nur mal zwei Beispiele sagen. Im Gebiet Pskov verdienen die Menschen 32.000 Rubel im Monat im Durchschnitt. Von dort wurden 1,8% der Reservisten einberufen. In Burjatien dagegen, das ist eine der ärmsten Regionen, wurden doppelt so viele Reservisten einberufen in Prozentzahlen, also 3,6%. Und die Experten haben ausgerechnet, wenn man anteilig auf ganz Russland bezogen so viele Männer einberufen würde wie allein in Burjatien, dann wären das knapp 1 Million Soldaten in ganz Russland. Also das Verhältnis ist ganz klar, es trifft die Regionen, in denen die Menschen arm sind und in denen sie, das muss man auch sagen, früher schon beim Militär waren, weil sie einfach beruflich und jobmäßig keine Alternative hatten.
Ja, da spielt wieder die Frage der Gerechtigkeit, die wir am Anfang schon gehört haben, eine Rolle. Die wurde auch aufgegriffen bei den Söhnen von Abgeordneten. Da gab es ein Beispiel, vielleicht können Sie uns das nochmal erzählen.
Ja, das ist in der Tat so, dass wer Geld hat in Russland eben immer Wege findet, sich aus gefährlichen oder nachteiligen Situationen zu befreien, in diesem Fall eben um die Mobilmachung herumzukommen. Und es gab einen Fake-Anruf bei dem Sohn von Kreml-Sprecher Dmitri Peskov, der heißt Nikolai Peskov. Dort hat ein Aktivist aus dem Netzwerk des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny angerufen und sich als Beamter der Einberufungsstelle ausgegeben.
Здравствуйте, Николай.
Это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить?
Ja, und der Anrufer gibt sich eben aus als Vertreter des Wehrersatzamtes und sagt, Ihnen wurde heute die Einberufung geschickt, schriftlich, Sie haben noch nicht reagiert, Sie müssen morgen früh um 10 Uhr dort erscheinen. Und dann hören wir, wie der Sohn des Kreml-Sprechers antwortet, ja, also morgen um 10, da komme ich ganz sicher nicht. Wenn Sie wissen, dass ich Herr Peskow bin, dann ist das nicht so ganz richtig, dass ich da hinkommen soll, aber ich werde das auf anderer Ebene entscheiden.
Ja, und wir gehen mal davon aus, dass er auch nicht in den Krieg in die Ukraine geschickt wird. Laut Schätzungen sollen dort bisher rund 200.000 Soldaten eingesetzt worden sein aus Russland. Knapp die Hälfte soll getötet oder verletzt worden sein. Laut ukrainischer Seite und westlichen Geheimdiensten Russlands Regierung sagt, es sind weit weniger Verluste. Trotzdem die Frage an Sie, Frau Dornblüh, zum Ende. Wie viele getötete Soldaten hält denn die Regierung, also die russische Regierung, und hält das Land und die Bevölkerung aus?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich möchte da keine Prognosen versuchen. Ich sehe bisher überhaupt nicht, dass es im Land einen Sturz oder einen Aufruhr geben könnte, eben wegen dieser hohen Zahlen. Sie sind hoch, das weiß inzwischen auch jeder in Russland. Es gibt auch wirtschaftliche dramatische Folgen. Aber wir sehen einfach, dass der Einzelne, die Einzelne in Russland derzeit keine Verantwortung übernehmen, dass sie sich nicht verstärkt gegen die Regierung aussprechen. Jedenfalls gibt es nur weiterhin vergleichsweise einzelne Proteste und dass die Menschen eher versuchen, irgendwie sich zurückzuziehen und aus der Lage herauszukommen.
Sagt unsere Ex-Moskauer Korrespondentin Gesine Dornblüt. Vielen Dank.
Bitteschön.
Wir haben gerade schon über die Fluchtbewegungen gehört. Vor allem nach Kasachstan und Georgien zieht es die russischen Männer, weil sie dort eben hin können ohne Visa. In Georgien lebt Tatjana Montik in der Hauptstadt Tiflis. Dort hat sie mit 4 russischen Männern für die Weltzeit gesprochen und ihre Beweggründe erfahren, warum sie Russland verlassen haben.
Im Zentrum von Tiflis treffe ich Artyom. Er ist 38 Jahre alt und stammt aus der südrussischen Stadt Krasnodar. Einen Tag nach der Verkündung der Mobilmachung machte er sich auf den Weg. Er würde ganz oben stehen auf den Listen, weil er früher bei den Sondereinsatzkräften der Armee war.
Vorgestern rief mich meine Großmutter an und sagte, du hast einmal Armeeuniform getragen, also wirst du die Schande dieser Flucht nicht mehr reinwaschen können. Der beste Tod für einen Mann ist ein Tod auf dem Schlachtfeld. Das hat mir meine leibliche Großmutter gesagt. Stellen Sie sich vor, was in den Köpfen unserer Menschen los ist.
Auch sein Vater, erzählt Artyom weiter, empfindet seine Flucht als Schande. Aber er will nicht in diesen Krieg. Auf der Flucht hätten er und andere russische Männer Grenzpolizisten bestochen. Sie seien dann zu Fuß gegangen. Die Straßen seien voll gewesen. Auch seine Frau soll bald nach Tiflis kommen. Andere im Bekanntenkreis bleiben und gehen an die Front.
Der Mann der Freundin meiner Frau, sie kommen aus dem Oblast Uljanowskaja in Zentralrussland, hat sich mobil machen lassen. Er ist 35 Jahre alt. Nicht, dass er freiwillig kämpfen wollte, aber es war ihm peinlich abzusagen. Aus freien Stücken ging er nicht an die Front. Aber er ist ein halbprofessioneller Militär und war vor ein paar Jahren Söldner. Ein anderer Verwandter meiner Frau meldete sich freiwillig beim Kriegskommissariat. Aber sein Ziel war das Geld. Ich kenne ihn gut. Er erhoffte sich einen hohen Lohn von bis zu 4.500 Euro.
Im Wackerpark von Tiflis treffe ich den 32-jährigen Michael. Er reiste nach Georgien aus St. Petersburg über Armenien, gleich nach der Verkündung der Mobilmachung. Genauso wie Artyom lehnt Michael diesen Krieg ab.
Ich wollte keine Gebiete erobern. Man hatte alles für mich entschieden. Ich habe in Ruhe mein Leben gelebt. Ich bin Geschäftsmann. Und plötzlich machte man auf uns Druck. Wir sollen an die Front. Ich musste mein Leben retten. Meine Familie war schrecklich besorgt um mich. Meine Eltern haben geweint. Sie machten sich Sorgen, dass man mich holen kommt, um später, wie es derzeit üblich ist, meine eingepackte Leiche zu Hause anzuliefern. Deshalb waren die Eltern erleichtert, als ich die Grenze passiert hatte.
Vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis finden regelmäßig Demonstrationen statt zur Unterstützung der Ukraine. Neben den Georgiern sind manchmal auch Ukrainer und Auswanderer aus Belarus darunter, aber auch einige Russen, so wie Oleg aus Archangelsk. Der 34-Jährige kam erst vor einigen Tagen nach Tiflis, das aber über einen riesigen Umweg.
Wir hörten, dass an der georgischen Grenze in Nordossetien schrecklich viel los war. Also legten mein Freund und ich 3000 Kilometer zurück, um zum Grenzübergang Omsk-Pavlodar zu gelangen, wo es keine Schlangen gab. Das ist im Nordosten von Kasachstan. In Pavlodar warteten wir 12 Tage, bis wir Flugtickets nach Tiflis bekommen konnten.
Nach Georgien können die russischen Bürger ohne Visum einreisen. Ein Jahr lang dürfen sie auch ohne eine Aufenthaltsgenehmigung bleiben. Olegs Freund Ilja ist Umweltschützer. Der 41-Jährige ist seit dem vergangenen August mit seiner Familie in Georgien. Seit dem Einmarsch im Februar sieht er seine Heimat mit anderen Augen.
Als Russland gegen die Ukraine, einen souveränen Staat, diesen furchtbaren Krieg entfacht hatte, verstand ich, wie wenige Menschen in meiner Umgebung adäquat denken können. Alle anderen, sobald ihnen die propagandistischen Argumente unseres staatlichen Fernsehens, das ihre Köpfe programmiert hatte, ausgingen, wurden schnell bereit, auf einen loszuschlagen. Sie sind überhaupt zu keinem Dialog bereit. Und so verstand ich, einer ist keiner. Und es gibt dort für mich nichts mehr zu tun.
Laut georgischer Regierung sind seit der Mobilmachung zwischen 50.000 und 70.000 russische Bürger eingewandert. Das gefällt nicht allen. Schließlich hat Russland mit Südossetien und Abchasien rund 20% Georgiens besetzt. Und viele Georgier werfen den russischen Flüchtlingen vor, in Georgien ein bequemes Leben zu suchen, anstatt mutig in ihrer Heimat gegen die Regierung zu kämpfen. Auch deshalb will Ilja auf dieser Demo zeigen, wo er steht.
Auch wenn ich Russe bin, weiß ich, dass die Regierung meines Landes Unzulässiges macht. Ich kam zu dieser Demo, um die Ukraine zu unterstützen, und ich werde das weiter so machen. Ich weiß, dass viele Georgier danach verlangen, dass wir hier eigene Demos gegen diesen Krieg organisieren. Ich glaube aber, dass wir dazu noch nicht bereit sind. Denn die meisten von uns, die neu dazugekommenen, brauchen Zeit, um zu verstehen, dass wir hier demonstrieren können, ohne von den Polizisten auf die Erde geworfen und mit den Stiefeln getreten zu werden. In unserer Heimat wird jede Art Protest mit Gewalt niedergeschlagen.
Stimmen von russischen Männern, die nach Georgien geflüchtet sind. Sie haben keine Lust, in der russischen Armee in der Ukraine eingesetzt zu werden. Ähnlich ergeht es auch dem Politikanalysten Anton Babaschin. Er lebt im Ausland, arbeitet dort als Chefredakteur der Website Riddle Russia. Auf Englisch und Russisch kann man dort Analysen zur russischen Politik lesen. Und ich habe mit ihm gesprochen über die Reputation der russischen Armee in den vergangenen Jahrzehnten und zunächst gefragt, wie wichtig denn die russische Armee in der Gesellschaft war, als er aufgewachsen ist.
Well, late 80s, early 90s was not a great time for the Russian army.
Die späten 80er und frühen 90er Jahre waren keine gute Zeit für die russische Armee. Es gab den desaströsen Krieg in Afghanistan, wo die Armee eigentlich kollabiert ist. Das waren sehr harte Bedingungen für alle Soldaten. Deshalb versuchten die Leute eigentlich, die Wehrpflicht zu umgehen, mit allen möglichen Wegen. Es gab viel Korruption. Die Leute haben sich regelrecht rausgekauft. Die Armee galt als Strafe für Leute, die nichts Besseres hatten, die keine Verbindungen hatten. Alle anderen haben den Dienst vermieden, für jeden Preis.
Und wie war es vorher, also nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren noch die meisten Leute stolz auf die siegreiche Armee in den 40ern und 50er Jahren.
Die Armee wurde natürlich als Gewinner gesehen, die den Sieg brachte. Aber wir müssen bedenken, dass die Anführer, Stalin vor allem, Angst hatten vor den Generälen, die bei den Soldaten populär waren. Deshalb wurde alles getan, um die Armee zu entpolitisieren, damit niemand aus der Armee ihm gefährlich werden konnte. Der Staat, also die Partei, sorgte dafür, dass die Armee nicht zu populär wurde. Man hat die Armee natürlich genutzt nach dem Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg für Nationalstolz. Aber das veränderte sich im Afghanistan-Krieg in den 80ern mit vielen Opfern, Fehlern, was die Militärtaktik angeht, die Behandlung der Soldaten, die Lieferketten und so weiter.
With management, with treatment of people, with supply chains, all of that.
Wie verändert sich die Reputation der russischen Armee nach 1990? Es gab ja auch eine Modernisierung.
Pretty much every term
Ja, ich glaube, während jeder Präsidentschaft unter Jelzin und Putin wurde verkündet, dass die Armee verbessert werden soll. Es soll kein Mobben mehr geben, kein Schikanieren. Die Führungsqualitäten sollen verbessert werden. Auch Equipment. Sie haben Billionen an Rubel in die Modernisierung jeglicher Waffen und Ausrüstung gesteckt. Und seit etwa 2010 gab es eine große Offensive in der Öffentlichkeitsarbeit, wie die russische Armee dargestellt werden soll, als etwas Brandneues. Viel Geld wurde dafür Werbung ausgegeben. Dann kam der Syrienkrieg, in dem russische Soldaten als sehr erfolgreich dargestellt wurden, mit vielen Präzisionsschlägen. 2014 sah das Bild sogar besser aus. Sie wurden als Profis dargestellt. Ein Image, das mehr Männer dazu bringen sollte, Verträge bei der Armee zu unterschreiben. Auch der Sold wurde erhöht. Sie sollten sich in einer starken Armee wähnen, der größten in Europa, eine Ehre, Teil davon zu sein.
Of a strong army, the biggest army of Europe, and that it is sort of an honor to be part of it.
Wer geht eigentlich zur Armee? Jeder Mann nach der Schule?
Well, yes, we have draft, so you have pretty much all men, except for those who have.
Ja, wir haben die Wehrpflicht. Alle Männer, außer die mit entsprechenden gesundheitlichen Bedingungen, die sie ungeeignet machen für die Armee. Und die Männer, die studieren und dann ihren Doktor machen. Es gibt auch einen Ersatzdienst, aber die Mehrheit geht für 12 Monate zum Militär. Und das Militär besteht zum Großteil aus den Leuten, die nach diesen 12 Monaten einen Vertrag unterschreiben, weil sie aus den ärmsten Regionen Russlands stammen, wo es schwer ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Da bietet das Militär die Möglichkeit, Geld zu verdienen und an einen besseren Ort zu ziehen. Das Militär ist für viele Leute eine Chance, aufzusteigen.
So Army is a chance to move up for many people.
Sie haben mir vorher gesagt, dass Sie nicht beim Militär waren. Warum eigentlich?
Nach der Universität habe ich begonnen, an meiner Doktorarbeit zu arbeiten, in Moskau. Und als Doktorand kam ich nicht auf die Liste für Geeignete.
Was hören Sie jetzt von Leuten in Ihrem Alter in Russland, von Freunden, von Bekannten, die jetzt vielleicht auch eingezogen wurden?
Die Situation ändert sich gerade. Bis zur Mobilmachung am 21. September dachten mutmaßlich alle, dass nur Berufssoldaten, Freiwillige in der Ukraine kämpfen. Jetzt gibt es tausende Videos, wie schlecht die Bedingungen sind für die Armee an der Front. Auch die militärischen Niederlagen in Charkiw oder jetzt in Cherson rütteln an dem Image, das die russische Propaganda vorher kreiert hatte, von der starken, professionellen Armee. Jetzt sehen wir Angst. Fast 1 Million Russen haben das Land verlassen, nachdem die Mobilmachung verkündet wurde. Natürlich bekommen sie noch Leute, aber sie müssen mehr tun. Militärangehörige in Moskau und St. Petersburg greifen Männer auf den Straßen ab, in den Büros, weil so viele Männer flüchten. Es geht dabei gar nicht so sehr um die russische Armee, aber sie wollen nicht in einen Krieg, den sie nicht verstehen und der für sie als Todesfalle wirkt.
Sagt Anton Babaschin, russischer Politikanalyst von der Website Riddle Russia. Ich bin André Zanto, schön, dass Sie wieder dabei waren hier in der Weltzeit. Gern den Podcast abonnieren, Kommentare und Bewertungen hinterlassen auf den Podcast-Plattformen. Vielen Dank und bis bald.